Ja, liebe Gemeinde Nymphenburg, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich möchte kurz was zu mir sagen, denn ich glaube, ich bin relativ unbekannt noch. Das liegt daran, dass ich erst seit Oktober hier im Konvent München als Prediger im Dienst bin. Ich bin zuständig für die Gemeinden Isartal und Sendling und der Gruppe Sollen seit Oktober. Vorher war ich Jungprediger in Augsburg und davor habe ich studiert. Ursprünglich komme ich aus Berlin, dort wo Daria jetzt hingezogen ist, Daria Marcel. Tatsächlich in dem Krankenhaus, wo jetzt Daria Seelsorgerin sein wird, in dem Krankenhaus wurde ich geboren, vor 35 Jahren. Von daher scheint eine starke Verbindung vom Norden nach Süden zu geben. Und so tauscht man sich da aus. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist 3 Jahre alt, meine Frau Oksana, die können jetzt heute nicht hier sein. Dafür habe ich meinen Bruder dabei, der zu Besuch ist, David. So viel vielleicht in Kürze zu mir. Und ich bin mir sicher, wir werden uns noch öfter sehen, dadurch, dass wir jetzt also hier im Raum München tätig sind, freue ich mich darauf. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so in die Nachrichten schaut, aktuell, seit einem Jahr. Welche Gefühle da kommen. Irgendwie hat man den Eindruck, dass eine Krise die nächste ablöst. Es war ja nicht so, dass vor Corona alles gut war. Kriege, Ukraine-Krise, Syrien-Krise, Flüchtlingskrise, Finanzkrise, Griechenland-Krise und wir können immer zurückgehen und wir finden immer eine Krise, die davor war. Wir haben Kämpfe jetzt. Gut, dass es jetzt da zumindest eine Waffenruhe gibt in Palästina und Israel. Aber wir haben Kämpfe, Kriege, Krisen und über allem steht zurzeit irgendwie Corona. Und da kann man sich schon die Frage stellen, ist irgendwie alles außer Kontrolle geraten? Wer hat zurzeit die Kontrolle? Ich glaube, in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, spricht ein Buch in besonderer Weise zu uns, der Bibel. Ich glaube, es ist das Buch der Offenbarung. Ich kenne jemanden, oder ich habe, als ich Jugendlicher war, in Berlin, als ich dort eben noch in die Gemeinde, also als wir dort gewohnt haben und dort einen Gottesdienst besucht habe, kann ich mich erinnern, dass dort einer, der eine Predigt gehalten hat, das war jetzt kein Prediger, aber jemand, ein Laienprediger, der hat gesagt, er liest ungerne die Offenbarung, weil das ist so ein angstmachendes Buch. So ein dunkles Buch. So, es zieht so runter. Ja, das ist alles so schwer und so. Damit möchte er sich am liebsten gar nicht beschäftigen. Und in mir hat das so einen Konflikt hervorgerufen, weil ich das nicht nachvollziehen konnte. Ist das wirklich so? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Buch Offenbarung gibt uns gerade jetzt, wo eine Krise die andere ablöst, Hoffnung und Perspektive. Und sie führt zu einer Entscheidung des Herzens. Und ich möchte mit euch einen kurzen Abschnitt anschauen, der sehr gut zu unserer Zeit heute passt und auch uns eine Botschaft geben möchte der Perspektive, der Hoffnung und der Entscheidung. Und dazu möchte ich euch bitten aufzuschlagen, Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, dort lesen wir die ersten 5 Verse. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel und auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Es ist ein ganz großartiger Moment in der Offenbarung, den wir hier sehen. Und hier sehen wir so drei Abschnitte in diesen kurzen Versen, in diesen wenigen Versen, so drei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Da ist zunächst einmal dieses Buch, um das es sich dreht. Es war wohl eine Schriftrolle, die von außen und innen eben beschriftet war, die mehrfach versiegelt war, siebenmal. Und diese mehrfache Versiegelung war in der Antike üblich bei Dokumenten, die sehr wichtig waren. So musste zum Beispiel nach römischem Gesetz ein Testament mit mehreren Siegeln von anwesenden Zeugen versiegelt werden. Ein wichtiges juristisches Dokument hat viele Siegel. Und im Alten Testament spielt eine Schriftrolle eine Rolle, auch eine bei der Inthronisierung, bei der Übernahme eines Königs, wenn er die Herrschaft übernahm im Israel, hat die Schriftrolle eine wichtige Rolle gespielt. Lasst uns lesen in 5. Mose 17, Vers 18 bis 20 heißt es: Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt, und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Und so wird es dann auch im zweiten Könige beschrieben, dass ihm die Krone aufgesetzt wurde, also Königin, dass die Krone aufgesetzt wurde, ihm eben eine Rolle, das Zeugnis, das Gesetz gegeben wurde und sie ihn danach eben zum König gesalbt haben und sich gefreut haben. Das Konzept einer Schriftrolle als wichtiges juristisches Dokument, als Zeichen der Herrschaft, wird uns hier in Offenbarung gezeigt. Es gibt aber ein Problem mit dieser Rolle. Und dieses Problem ist, dass nicht jeder einfach diese Rolle hier in Offenbarung nehmen und öffnen kann. Man muss würdig sein, Anspruch darauf haben. Es ist eine sehr wichtige Angelegenheit, aber es gibt niemanden. Und Johannes, wie reagiert er darauf? Er ist völlig verzweifelt. Er ist nicht nur ein bisschen verstimmt, er ist nicht nur verwundert und etwas traurig, es ist ihm nicht nur ein bisschen schwer im Herzen, nein, er weint. Und nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Ich weinte sehr, sagt Johannes, weil keiner würdig erachtet wird, diese Rolle zu empfangen. Warum weinte er so sehr? Wann haben wir das letzte Mal wegen einem Schriftstück geweint? Er verstand, was auf dem Spiel stand und was es für die Menschheit bedeutete, diese Rolle. Die Rolle war von vorne und von hinten beschrieben und wir kennen zwei Dokumente oder zwei Beschreibungen von Dokumenten, die von vorne und von hinten beschrieben waren. Einerseits war es das Gesetz, was wir in 2. Mose 32 nachlesen können, wo es heißt, dass die Tafeln auf beiden Seiten beschrieben waren. Und die zweite Erwähnung eines Dokuments, das von beiden Seiten beschrieben war, ist eine Buchrolle in Hesekiel, die auf beiden Seiten beschrieben ist, eine prophetische Warnbotschaft für Gottes Volk. Johannes weint hier so sehr, weil er versteht, worum es geht. Es geht hier um den Bund Gottes mit den Menschen, um das Schicksal des menschlichen Geschlechts, um das Gesetz und den Bund auf der einen Seite und der prophetischen Botschaft, der Geschichte des Menschen auf der Menschheit auf der anderen Seite. Johannes weint sehr. Der weiß, es geht hier um das Schicksal der Menschheit. Und tatsächlich, wenn wir uns heute die Welt anschauen, in welchem Zustand sie sich befindet, wie geht es uns da? Es gibt vieles, was uns belastet. Das, was wir in den Nachrichten hören, aber auch die Dinge, die nicht in den Nachrichten erscheinen oder zurückgedrängt werden und irgendwo nur eine Randnotiz spielen. Vielleicht gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir auch keine Perspektive haben, keine Lösung dafür sehen, uns konfrontiert fühlen mit einer Machtlosigkeit, wo wir spüren, dass wir keine Kontrolle haben und vielleicht innerlich verzweifelt und entsetzt sind über das Leid und die Realität der Sünde. Vielleicht ganz versteckt in unserem Leben, aber präsent. Vielleicht ist uns manchmal auch zum Heulen zumute, wie Johannes. Und wir spüren eine innere Unruhe, einen Unfrieden, eine Angst. Wer hat die Kontrolle? Wenn wir ehrlich sind, dann spüren wir, dass die Welt, so wie sie sich jetzt darstellt, unser Leben, so wie wir die Sünde erleben, eigentlich perspektiv und hoffnungslos ist. Und wenn man an dieser Stelle aufhören würde zu lesen, hier in der Offenbarung, ja, dann könnte man vielleicht diesem einen Prediger in Berlin zustimmen und sagen, die Offenbarung erinnert uns an die Missstände in dieser Welt, an die Sünde und an die Probleme und an die Herausforderungen. Es zieht einen runter, bringt einen zum Weinen. Aber wenn wir weiterlesen, dann ändert sich das Bild. Denn Johannes weint, aber er wird getröstet. Einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Die Menschheit ist nicht verloren. Sie ist nicht der Konsequenz von Satans Herrschaft und der Kontrolle der Sünde ausgeliefert. Sie ist nicht ausgeliefert dem Leid und dem Terror und des Krieges und der Krankheit. Es gibt jemanden, der würdig ist. Würdig Anspruch auf diese Erde zu erheben. und die gefallene Menschheit zu erlösen. Und wer ist das? Der Löwe. Der Löwe. Der stark ist. Warum ist der Löwe die Wurzel Davids würdig? In der Offenbarung wird es in den nächsten Versen weiter beschrieben. Weil er auch das Lamm ist. Weil Jesus Löwe und Lamm ist. Das Lamm, das für uns dahingegeben wurde. In Vers 9 und 10 können wir lesen: Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Warum? Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Hier haben wir einen Einblick in die Intronisierung Jesu. Er ist würdig, sich zu Rechten Gottes zu setzen. Er ist würdig, diese Rolle, diesen Anspruch über die Menschheit in Empfang zu nehmen. Er ist würdig, weil sein Opfer uns erlöst hat. Das muss eine ergreifende Szene gewesen sein, die Johannes hier sah. Ein völliger Perspektivenwechsel, ein Moment der Verzweiflung auf der anderen Seite, die einen Johannes, der sicherlich schon viel erlebt hat in seinem Leben bis zu diesem Punkt, zum starken Weinen gebracht hat. Und auf der anderen Seite den Moment, diese Szene des Himmels, als Jesus aufgenommen wurde und hier intronisiert wurde, das Recht bekam auf die Menschen, auf die Menschheit. Welchen Jubel müssen die Engel in dem Moment, in welchen Jubel müssen sie ausgebrochen sein? Welche Freude muss geherrscht haben, jetzt ihren Heiland wieder willkommen zu heißen, um ihm all die Ehre zu geben, die er verdient. Die Menschheit hat jetzt eine neue Perspektive. Das Opfer Jesu wird für alle Menschen geltend gemacht, die sich ihrem Heiland unterstellen möchten. Jesus ist Sieger, Jesus ist Herrscher, Jesus hat die Kontrolle, Jesus ist würdig. Und dieses Ereignis ist so groß, ist so bedeutend, dass es Auswirkungen hat auf die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Erde waren. Pfingsten. Was im Himmel geschah, wirkte sich unmittelbar auf die Menschheit aus und auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ellen White schreibt: Christi Himmelfahrt war das Zeichen dafür, dass seine Nachfolger den verheißenen Segen empfangen sollten. Dafür sollten sie warten, ehe sie ihr Werk aufnahmen. Als Christus zu den Toren des Himmels eingegangen war, wurde ihm der Thron übergeben, wobei ihn die Engel anbeteten. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten teilte der Himmel mit, dass die Einsetzung des Erlösers geschehen war. Er hatte den Heiligen Geist vom Himmel gesandt zum Zeichen, dass er nun als Priester und König alle Gewalt im Himmel und auf Erden erhalten habe und der Gesalbte über sein Volk sei. Die Offenbarung, wenn wir sie lesen, sie gibt uns Perspektive. Auch heute. Sie gibt uns Hoffnung und sie führt uns auch zu einer Entscheidung. Nämlich der Frage, wollen wir ihn auch als König in unserem Leben anerkennen? Unsere Zeit heute hat Parallelen zu der Zeit der Jünger, zu Pfingsten. Fühlen wir uns nicht auch so ein bisschen, als wären wir in unserem Zimmer eingesperrt und warten, dass irgendwas passiert? Dass wir endlich rausgehen können? Spüren wir nicht auch zurzeit den Bedarf des Heiligen Geistes, um diese Krise zu überwinden und die Menschen gerade jetzt, und ich habe das Gefühl, sie sind besonders empfänglich gerade für die Botschaft, die wir weitergeben möchten. Merken wir nicht auch, dass wir jetzt gerade warten auf die Ausstellung des Heiligen Geistes, auf die Befähigung, dass wir in unserer Zeit mit den Herausforderungen, die wir haben, Masken, Abstand und Hygienebestimmungen, trotzdem die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und wie wirkt sich diese Realität, dass Jesus Herrscher ist, in unserem Leben persönlich aus? Die Apostel hat es angetrieben, es hat sie motiviert, weiterzusagen, was sie erlebt haben. Sie haben ihre Kammer verlassen und sie haben den Menschen erzählt. Und sie waren Zeugen, ja, mit Worten auch, aber auch mit ihrem Leben, mit der Gemeinschaft, die sie hatten. Ich fühle mich jedes Mal motiviert, wenn ich nachlese in Apostelgeschichte, wie die Urgemeinde zusammen eine Einheit gebildet hat. Wollen wir auch diesem Beispiel folgen? Weil Jesus der Herrscher ist, weil er die Kontrolle übernommen hat, weil er uns eine Perspektive gibt. Wie wollen wir darauf reagieren? Wie wirkt sich das auf unsere Prioritäten in der kommenden Woche aus, im kommenden Monat, für den Rest des Jahres? Auch jetzt möchte der Heilige Geist in unsere Herzen kommen und uns befähigen, in dieser Zeit Lichter zu sein für die Welt. Licht zu bekommen in unserem Leben, dass das Dunkle, das Negative hell macht. Ich darf ihm vertrauen, dass er mein Leben und die Geschichte der Menschheit, der Welt zu einem guten Ende führen wird. Ich kann ohne Angst in die Zukunft blicken. Und dafür bin ich unserem Herrscher und unserem König Jesus aus ganzem Herzen dankbar. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, unser Heiland, Herr Jesus, ich möchte dir aus ganzem Herzen danken, dass du uns erlöst hast, dass du uns freigekauft hast, dass wir nicht weinen müssen über unsere Zukunft, sondern uns freuen dürfen und mit einstimmen zu sagen, heilig, heilig, heilig ist das Lamm. Bitte lass uns deine Herrschaft auch Realität werden lassen in unserem Herzen. Dass wir das nicht nur vom Verstand her wissen, sondern auch fühlen und erleben, wie du unser Leben leitest. Dass wir vertrauen, dass du uns auch durch die schweren Zeiten, durch die Krisen in unserem Leben hindurch helfen wirst und dass du das letzte Wort hast. Herr, bitte lass uns diese frohe Botschaft, dieses Feuer, das in unserem Herzen durch dich entzündet wird, weitergeben. Weitergeben zu den Menschen, die diese Hoffnung so nötig haben, die keine Perspektive sehen, die Angst haben, gerade jetzt, viele Fragen und Unsicherheiten. Wir wollen sie zu dir bringen, Herr. Wir wollen auf dich aufmerksam machen. Bitte benutze uns dazu und schenk uns deinen Heiligen Geist in Fülle, damit er uns dazu befähigt. Das bitte ich dich aus ganzem Herzen. Amen.